Guten Morgen, auch von meiner Seite. Auch nochmal ganz herzlich willkommen sozusagen an unsere Missionarsfamilie, die ja nicht nur mit schwierigen Fragen, denke ich, konfrontiert wird, sondern auch mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert ist. Und vielleicht ist das ja so, dass wenn man missionarisch Christsein lebt, dann ist das immer mit solch zumindest, sage ich mal, herausfordernden Fragen und im herausfordernden Umfeld zu tun. Und wenn man diese Herausforderungen nicht mehr hat, dann ist das vielleicht auch die Frage an uns, ja, leben wir denn noch ein missionarisches Christsein? Gibt's überhaupt so etwas wie ein Christsein, das nicht missionarisch ist? Das könnte man natürlich auch fragen. Also das sind schon schwierige Fragen, aber um die soll's gar nicht gehen. Und meiner Tochter muss ich kurz sagen, ich verzichte mal auf den Predigttext, aber nicht auf die Predigt. Predigttext, den, vielleicht machen wir den ganz am Ende. Also es soll um schwierige Fragen gehen und die Antworten darauf, beziehungsweise vielleicht sind es auch nicht schwierige Fragen, sondern es sind auch schwierige Einwände. Die könnten schon im Gespräch, in solch einem missionarischen Gespräch geäußert werden. Und da muss man nicht unbedingt im Ausland sein, das kann einem auch im Inland passieren. Und ja, ich will mal so anfangen, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch eine schwierige Frage, was Gott so in seinem Kleiderschrank hängen hat. Aber lassen wir uns mal ganz kurz drauf ein, Gott hat einen Kleiderschrank und dann hat er heute Morgen so ein langärmeliges Hemd rausgegriffen, hat das angezogen und ja, und dann wäre jetzt sozusagen mit dieser Predigt so der Punkt, wo Gott sagen würde, warte mal, und der würde, ich kann das jetzt nicht so gut zeigen mit meinem Talar, aber der würde jetzt hier den unteren Hemdknopf aufmachen, ja, das geht gerade noch so, und dann würde er anfangen, würde sagen, okay, du hast Fragen, schwierige Fragen, ja, du hast Einwände zu machen? Okay, ja, also jetzt geht's irgendwie bei mir nicht mehr. So etwa in der Richtung. Stelle ich mir das vor, ja, dass Gott da mir entgegentritt, wenn ich ihm mit meinen schwierigen Fragen oder mit meinen Einwänden komme. Und Gott würde so sagen, ja komm, lass mal hören, lass mal deine schwierigen Fragen, deine schwierigen Einwände hören. Gut, der erste Einwand wäre, können wir ein bisschen auf die politische Situation schauen, vor allem im Osten, nicht im Nahen Osten, sondern ja im Osten der Ukraine zum Beispiel. Und der erste Einwand würde lauten, das Sagen haben doch die Politiker. Das Sagen haben doch die Politiker. Nun, ich höre, wie sich Gott räuspert, wie er bei sich selbst kurz nickt und dann kurz angebunden sagt, das kannst du nochmal ausblenden an der Stelle. Und dann sagt er kurz, okay, schau doch mal nach unten. Also schau nach unten. Wir stehen jetzt so im Gras auf einer Wiese und dann fragt er, was siehst du denn? Naja, ich sehe so kleine Grashüpfer, die große Sprünge machen. Und Gott lächelt. Und plötzlich hält er so ein Glas in der Hand. Das ist so ein Glas, wie ich es früher auch hatte, als ich auf die Wiesen gegangen bin, so im Sommer. Und habe damit Grashüpfer eingefangen. Ab ins Glas. Und Gott sagt so zu mir, ja, diese Politiker, die sind so wie diese Grashüpfer in deiner Hand. So sind die Politiker in meiner Hand. Und für einen Moment stelle ich mir das dann so vor, wie Gott da mit seinem riesen Einmachglas daherkommt. Ja? Ein schneller Handgriff. Schwupps, Putin im Glas. Schwupps, Obama im Glas. Schwupps, Merkel, Hollande, David Cameron im Glas. Und ich frage mich, habe ich wirklich geglaubt, dass die Politiker das Sagen haben in dieser Welt? Glaubst du, das wirklich, dass die Politiker es sind, die Geschichte und Weltgeschichte schreiben? Im Predigttext heute, das ist beim Propheten Jesaja nachzulesen, Kapitel 40, Vers 23, da sagt Gott, die Großen und Mächtigen der Erde sind vor ihm nichts, also der Prophet sagt das, die Großen und Mächtigen der Erde sind vor ihm nichts und werden vernichtet. Eben erst sind sie hochgekommen und schon ist es mit ihnen zu Ende. Schau nach unten. Genauso muss Jesajas Gott nach unten schauen, um die Großen dieser Welt überhaupt sehen zu können. So klein sind sie in seinen Augen. Ich erinnere an den Pharao, der muss Israel ziehen lassen. Im Grunde genommen ist er nur eine Heuschrecke. Oder nehmen wir diesen Goliath, diesen Riesen Goliath. Da muss sich Gott noch nicht einmal selbst nach einem Stein bücken. Das lässt er einen Schafhirten machen. Oder Herodes, der den neugeborenen König der Juden vernichten will, aber völlig an seinem Ziel vorbei trifft. Ja, ich schaue immer noch nach unten und ich schaue mittlerweile beschämt auf Gottes Gegenrede zu meinem ersten Einwand. Aber da ist ja noch ein zweiter Einwand. Übrigens ein Einwand, der mir oft genug gerade auch im Blick auf junge Menschen begegnet, an den Schulen immer wieder auch diskutiert wird. Ich weiß nicht, wo er sonst noch diskutiert wird. Der zweite Einwand, er lautet, die Welt ist doch nur Zufall. Und dann führt mich Gott in die Nacht hinaus. Sternenklarer Himmel, unzählbar, die Zahl der Sterne, galaktisch, unendlich. Und Gott sagt nur, schau nach oben. Kennst du sie alle? Also so 2, 3 Sternbilder kenne ich. Der große Wagen, der kleine Wagen, manchmal heißt er der große Bär, der kleine Bär. Und ja, in der Nähe, da sieht man noch Cassiopeia. Okay, ich gebe zu, Cassiopeia kenne ich erst, seitdem ich diese Predigt vorbereitet habe. Gott lehnt sich, also er sitzt jetzt auf einem Schaukelstuhl, er lehnt sich zurück, schaukelt sanft und beginnt mit geschlossenen Augen zu erzählen. Er erzählt von Johann Bayer. Der hat im Jahr 1603 des Herrn einen ersten Himmelsatlas herausgegeben. Damals gab es noch keine Fernrohre. Er hat nur die Sterne in seinem Sternenatlas aufgeführt, die mit bloßem Auge sichtbar waren. Aber es ist schon ein umfangreiches Buch geworden und erzählt Gott weiter von John Flamsteed. Das war der erste Hofastronom am englischen Königshof. Der lebte um das Jahr 1700 und der hat schon 2800 Sterne beschrieben, die er da über Englands Himmel thronen sah. Und dann, Gott immer noch in seinem Schaukelstuhl sagt, google doch mal. Und ich google. Und bei Wikipedia, wo sonst finde ich eine Liste mit Sternennamen. Und Gott schlägt vor, lies doch einmal, aber ich muss gestehen, die Liste war lang, sehr lang. Und ich wusste auch, sie ist bei Weitem nicht vollständig. Dann lächelt Gott. Weißt du eigentlich, sagt er, dass das Sternbild des großen Wagens nicht nur aus Sternen besteht, sondern auch aus Galaxien. M81 zum Beispiel ist Teil des Sternbilds des großen Wagens. Und diese Galaxie M81 besteht aus geschätzten 250 Milliarden Sternen. Ich überlege jetzt kurz, wahrscheinlich ihr auch alle, wie viele Nullen sind das? 25 Milliarden Sterne, das ist eine 25 mit 10 Nullen dran. Ich habe es nachgelesen, gegoogelt. Und keine Überraschung, es gibt noch ein paar mehr Galaxien im Sternbild des großen Bären. Im 82, im 97, im 101, im 108 und im 109. Und logisch, wer hätte es nicht gedacht, auch der kleine Wagen und Cassiopeia bestehen nicht nur aus einzelnen Sternen, sondern besitzen ebenfalls Galaxien. Und über die Zahl dieser Sterne, da schwindelt nun mein Kopf, vielleicht liegt das auch daran, dass ich immer noch nach oben schaue. Und Gott schaukelt immer noch auf seinem Schaukelstuhl und setzt jetzt an, sie alle beim Namen zu nennen. Netterweise geht er nach der uns Menschen bekannten CDS-Datenbank in Straßburg vor. Im Predigttext von heute im Buch des Propheten Jesaja, im 40. Kapitel, da lesen wir dann weiter. Können wir mitlesen? Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren. Das ganze unermessliche Heer, jeden Stern, ruft er einzeln mit Namen. Und richtig, da gab es doch einen Liederdichter, Wilhelm Hay, der hat doch ein Lied gedichtet, das haben wir alle zumindest mal als Kinder gehört. Und es steht sogar im Gesangbuch. Unter der Nummer 511, weißt du, wie viele Sternlein stehen? An dem blauen Himmelszelt? Wird schon schwieriger, weißt du, wie viele Wolken ziehen? Wir müssen das mal wieder angucken. Weithin über alle Welt. Ja, so groß ist das, was Gott erschaffen hat. Zufall? Einen Einwand habe ich doch noch. Eine Antwort. Vielleicht ist das auch eine viel schwierige Frage, weil sie eine viel persönlichere Frage ist als die Frage nach den Politikern oder den Fragen nach den Anfängen der Welt. Mein dritter Einwand. Warum erleben gerade auch Christen so viele Tiefschläge und Traurigkeiten? Bin gespannt. Beim ersten Einwand ließ Gott mich nach unten blicken. Beim zweiten Einwand ließ Gott mich nach oben blicken. Wohin wird denn nun mein Blick gehen? Gott steht jetzt auf, kommt auf mich zu und Gott nimmt mich in den Arm. Und Gott ist jetzt ein total verständnisvoller Gott. Gott sagt, als er diesen Einwand gehört hat, ich weiß, was du meinst. Ich zähle ja nicht nur die Sterne. Ich zähle doch auch alle Tränen, die vergossen werden. Ich zähle doch auch alle Tränen, die vergossen werden. Das tut gut, wenn ich Gott so höre. Und das ist mir auch viel lieber als Sternenzählerei zu wissen, keine Träne, die ich vergieße, bleibt von Gott ungezählt. Und dann sagt Gott ganz leise zu mir, schau doch mal nach innen. Schau doch mal nach innen. Du musst bei meinen Kindern, so nennt er die Christen, du musst bei meinen Kindern nach innen schauen. In Jesaja im Kapitel 40 lesen wir, habt ihr denn nicht gehört, habt ihr nicht begriffen? Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen, Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Als ich das höre, als ich das lese, muss ich an Samuel denken, den Propheten Samuel. Kannst du das wegklicken? Da ist ja mal so eine ähnliche Begebenheit, wo Samuel sich von Gott hat sagen lassen müssen, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er, und das war einer der Brüder von David, dem späteren König, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Im 1. Samuel-Buch, Kapitel 16, ist diese Geschichte überliefert. Als Samuel, der Prophet Gottes, sich aufmachte, einen neuen König für Israel zu finden und sich vom äußeren Menschen, von den Äußerlichkeiten beeindrucken ließ. Und Gott sagt ihm nichts anderes hier als das, was eben auch Jesaja uns heute Morgen sagt. Schau mal nach innen. Ich, Gott, schaue nach innen. Gott gibt mir recht, ja, das Beispiel mit Samuel und David, das passt. Gottes Blickrichtung ist eine andere. Und Gott sagt zu mir, ja, das ist auch das Geheimnis meiner Kinder, das Geheimnis der Christen. Ich frage etwas oder ich schaue zumindest Fragen, Geheimnis? Und Gott sagt, ja, nennen wir es einmal mit Paulus das Geheimnis vom kostbaren Schatz im zerbrechlichen Gefäß. Kennt ihr das? Geheimnis vom kostbaren Schatz im zerbrechlichen Gefäß. Genau davon nämlich spricht Paulus in einer äußerst schwierigen Situation, in seiner missionarischen Situation spricht er vom kostbaren Schatz im zerbrechlichen Gefäß. Und er spricht eben von sich als einem zerbrechlichen Gefäß. Aber er sagt, Gott hat einen kostbaren Schatz in dieses Gefäß hineingelegt. Schau mal nach innen, sagt Gott. Und Paulus schreibt im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, in Kapitel 4, Vers 16, darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. In einer anderen Übersetzung wird da vom äußeren Menschen gesprochen, der sich aufreibt. Und da spricht Paulus von seinem Leben als missionarischer Christ, der sich aufreibt. Das hat er erlebt, erleben müssen. Also in einer anderen Übersetzung ist da vom äußeren Menschen die Rede und im Gegensatz dazu auch vom inneren Menschen, der sich von Tag zu Tag erneuert. Hier in der Guten Nachricht hieß es, die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben, aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Das Gefäß bist du. Als Kind Gottes, als Nachfolger Jesu, als Nachfolgerin Jesu Christi, bist du ein Gefäß, ein zerbrechliches Gefäß, in das Gott einen unermesslichen Schatz hineinlegt. Gott haucht mich an in diesem Moment. Ich spüre seinen Geist, seinen lebendig machenden Geist. Das ist der Geist, von dem Paulus schreibt, der Geist, den Christus, den toten Christus zu neuem, unvergänglichen Leben auferweckt hat. Gott haucht mich an mit diesem Geist. Ja, es stimmt, der äußere Mensch zerfällt. Es stimmt, was Paulus schreibt. Und wir alle erleben es. Ob im Ausland oder im Inland. Aber der Innere ist viel, viel kostbarer. Ja, auch Paulus kannte Angst, Todesangst. Er hatte Krankheitszeiten, Krisenzeiten, Kritikaster um sich herum, Katastrophen zu durchleiden. Paulus, das auserwählte Werkzeug Gottes, der von Christus, vom auferstandenen Christus berufen worden ist, dem blieb das alles nicht erspart. Alles äußerlich, sagt Gott. Schau nach innen. Kein Christ lebt aus eigener, aus körperlicher Kraft. Alle Körperkraft, sagt Paulus im 2. Korintherbrief, alle Körperkraft geht wie alles Sichtbare einmal zu Ende. Es geht seinem Ende entgegen. Gottes Kraft, die Geisteskraft, das ist unsichtbare Kraft. Und sie stammt aus einer unsichtbaren Welt und sie führt in eine unsichtbare Welt. Ich habe jetzt mit all meinen Einwänden nur noch diesen einen Wunsch. Gott, hauch mich noch einmal an. Erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Hauch mich an, so wie Christus selbst, der auferstandene Christus, seine Jünger angehaucht hat und gesagt hat, empfangt den Heiligen Geist. Alle Einwände sind zum Schweigen gekommen. Bin jetzt ganz bei Gott und Gott ist ganz bei mir. Ist ein guter Ort. Ein guter Ort, um Perspektive zu gewinnen für mein Leben mit Gott in dieser Welt. In aller Schwachheit zu wissen, er macht stark. Amen.